Bis jetzt habe ich dann zwei Meditationsmethoden. Der Samatha-Meditation oder Konzentrationsübung gesprochen. Die erste Übung ist einfach die Aufmerksamkeit auf den Atem richten. Und die Übende, das heißt, wir versuchen dabei zu bleiben. Das hier heißt eigentlich der Geist. Und diese Übung ist eigentlich die erste Übung der Konzentrationsübung. Einfach den Atem als Meditationsobjekt nehmen. Das habe ich auch gesprochen. Die Körpervorbereitung und gemütlich sitzen, Körper gerade halten, den Körper entspannen, Augen sanft schließen. Und dann, erstens können wir innerlich denken, ich möchte einige Minuten eine Sammlung Meditation oder Konzentration machen. Ich nehme den Atem als Meditationsobjekt, dann wird der Geist mit dem Atem bleiben. Das alles sollen wir sehr, sehr freundlich machen. Das heißt, der Geist geht mit dem Geist freundlich um. Man kann nicht irgendeinen Befehl geben, der Geist, dass der bleiben soll. Und er soll wirklich dann irgendwann das Geschmack der Meditation kosten. Dann bleibt er. So lange, wenn wir sagen, dass ich bei der Praxis oder in Atem bleiben möchte, und dann bleibt der Geist aber nicht dabei. Wenn ich noch einmal sage, ist, wenn ich wirklich vorhabe, beim Atem zu bleiben, wird der Geist nicht dabei sein. Der Geist tut nicht Wirklichkeit, was das Ich sagt. Das tut er nicht. Weil der Geist von Natur aus weiß, dass so etwas nicht gibt. Der Geist möchte mit der Wirklichkeit zu arbeiten, aber nicht mit der Illusion. Obwohl wir kein Training haben, deshalb kommt das Ich immer vor und dann spielt irgendeine eine Rolle. In diesem Moment kriegt der Geist, wenn er nicht trainiert hat, eine Verwirrung. Illusion spielt auf der Bühne des Geistes. Oder anders gesagt, die Illusion des Ich spielt auf der Bühne des Geistes. Und dann, der Geist hat keine richtige Orientierung. Er weiß nicht, wohin. Und dann kriegt er eigentlich so viele verschiedene Verwirrungen und dann auch dann Orientierungslosigkeit. Dann weiß er nicht, was der Geist tun soll. Er haftet an, er lehnt ab, er ist ständig verwirrt. Und alles ist eigentlich Schuld des Ich, des Selbst, die Ego. Das Ego spielt eigentlich dabei eine große Rolle. Und so ist auch dabei die Meditation, sondern wir nicht irgendwie mit dem Ich irgendwie ein Spiel machen. Das Ich soll wirklich bei der Meditation langsam abschieben. Das soll der machen. Und wie kann das wirklich das Ich von der Praxis der Abschied nehmen? Einzig ist der Geist mit dem Objekt bleibt und die Verbindung verstärkt. Wenn der Geist wirklich mit dem Objekt, nämlich den Atem, ist, und dann ist das Ich, hat keine Funktion mehr. Und deshalb sollen wir die erste Übung sehr lange machen. Das sei die Achtsamkeit auf den Atem richten. Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit ist etwas Geistiges, aber nicht etwas, mit dem Ich verbunden ist. Und deshalb verwenden wir immer Aufmerksamkeit, Achtsamkeit auf den Atem richten. Das bedeutet nichts anderes als den Geist mit dem Atem verbinden. Und immer wieder betont Buddha auch in den Lehrreden Sati und Manasikara, Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Die beide zeigen nicht die Funktionen des Geistes. Damit sage ich, die Meditation ist eine Funktion des Geistes, aber nicht ein Tun des Ich. Und es ist eine Funktion des Geistes, aufmerksam, achtsam sein und mit dem Körper verbunden oder mit Außenwelt ein Objekt, das Meditationsobjekt nehmen. Atem ist eigentlich eine Werkstatt der Spiritualität. Wenn jemand fragt, was ist das ein Atem? Bei der Meditation nur bei Meditation. Man kann Antwort geben, das ist eine Werkstatt der Praxis oder der Spiritualität. Und so eigentlich, längere Zeit können wir diese Übung machen. Körper atmet ein, Körper atmet aus, aufmerksam, achtsam beobachtet der Geist. Er tut nur eine Beobachtung, nichts anderes. Er versucht nicht, dass ich irgendwie einen Einfluss zu geben, ein- und auszuatmen. Der Geist sagt mir, atme ein, atme aus, sagt der Geist mir. Der Geist aufmerksam wird nur auf den natürlichen Atem. Auch das ist der, wenn der Körper natürlich ein- und ausatmet. Die auch aufmerksam beobachtet der Geist. Diese Aufmerksamkeit und auch die Achtsamkeit bringt ihm der Ruhe. Ruhig wird nur, wenn er wirklich seine Aufmerksamkeit mit dem Atem verbinden und dann verstärkt. Dann wird er ruhig. Ruhe bedeutet, dass er seine tausende Funktionen aufhört. Seine Funktion ist das Denken. Denken hört er auf, bleibt er dann beim Atem, wird er auch achtsam und aufmerksam wird er ruhig. Und ein ruhiger Geist ist, so ruhig gewordener Geist ist ein sehr, sehr kräftiger Geist. Dieser Geist kann den Körper erleichtern. Das heißt, hochheben, schweben. Und deshalb ist dann, erste Übung, habe ich dann erklärt, ist manchmal die erste Übung funktioniert auch nicht so richtig. Weil wir, die bloße, einfache, die Konzentrationsübung mit dem Atem, dann der Geist findet das sehr langweilig. Langweiler ist das Wirklichkeit, das spürt der Geist. Und weil wir sehr langweilig ist, das Gegenteil von langweilig ist nicht kurzweilig, das heißt, das Gegenteil von nur langweilig ist, das ist Spannung. Das ist dann dem Spannung wünscht der Geist. Er braucht Aktionen. Er braucht eine Aktivität. Und dann kriegt er, natürlich kriegt er keine Energie, aber er braucht das. Aktiv sein. Aktiv sein bedeutet, der Geist in Wirklichkeit sehr schnell müde wird. Und dann ist er, wenn er wirklich dann so viele, ich meine, aktiv werden heißt verschiedene, ununterbrochene mit den Gedanken, das ist der Umlauf. Wird sehr, sehr müde. Man kann das merken, wenn jemand so einen, jetzt am Platz sitzen, so viele Gedanken entstehen, eine Minute, eine Stunde mit Gedanken sich beschäftigen, dann merken wir, körperlich sind wir so schwach. So viele Gedanken. Und dann ist das ununterbrochene Gedanken entstehen, wird der Mensch das Wort halt verwirrt oder verrückt. Verrückt bedeutet nichts anderes als ununterbrochene Gedanken kommen. Kein, er kann nicht ordnen. Das heißt verrückt. Jeder kann dann, ist eine Tendenz und Möglichkeit, die existiert in jedem Menschen, verrückt zu werden. Und deshalb dieser Verrücktsein oder Verwirrtsein hört die Meditation, die Konzentration auf. Wenn damit der Verrücktsein oder Verwirrtsein, wenn der Mensch wirklich die geistige Kräfte verliert, auch dann gleichzeitig die körperliche Energie. Und dann wird er wirklich dann so schwach. Umgekehrt passiert, wenn der Geist wirklich ruhig wird. Körperlich wird dann sehr stark. Und der Körper bleibt sehr, sehr jung. Und jung sein und schön sein hängt von der Natur des Geistes ab. Und das nicht aber mit anderen Mitteln. Ruhige Menschen sind junge Menschen. Ruhige Menschen sind schöne Menschen. Und Schönheit bedeutet, dass es eigentlich reine Ausstrahlung hat. Das kriegt man. Und deshalb ist das erste Übung, habe ich erklärt, das ist sehr wichtig für uns eigentlich. Wenn das nicht funktioniert, dann nehmen wir dann die zweite Übung, habe ich dann erklärt. Nämlich Ganana, die Praxis mit den Zählen verbinden. Zählen ist das eigentlich eine ganz, ganz alte Übungsmethode, die Konzentration zu bringen. Erster Kindergarten, erster Montessori, das ist der Kinder, werden ruhig mit Zählen. Das ist normal, ist das. Zahl oder Zählen ist das jetzt eigentlich eine sehr, sehr interessante Beschäftigung des Geistes. Und deshalb ist dann, wie die Kinder Ruhe finden, der Geist wird auch ruhig, wenn er mit ihnen arbeitet. Die Kinder, ihre Ruhe zu finden, nehmen sie eigentlich dann die Mittel von außen. Das sei Steine. Oder früher gab es eigentlich eine Zählmaschine. Das gab es in den Kindern. Und das ist einfach der Zählen, das eins, zwei, drei. Vielleicht die Kinder haben das nicht gezählt, aber das ist eins. So waren die früher. Das ist eine sehr, 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 sehr wirksame Methode, der Geist beruhigen. Das ist so eine alte Methode, die ist eigentlich, wenn jemand Ärger hat, Bevor du ein Messer nimmst, zähle bis 1 bis 10, sagen die Leute. Damit wird der Geist dieser Spannungen weg, wird der Geist ruhig. Das ist eine alte Methode. Und so ist auch deine Meditation, wenn der Geist wirklich ständig herumgeht. Und dann ist die beste Methode, ist den Atem mit der Meditation mit Zählen verbinden. Wir haben jetzt eine Meditationsobjekt ständig der Bewegliche. Ununterbrochene ständige Bewegliche gibt es in der Meditation. Der Objekt, nämlich den Atem. Atem ist der höchste Beweglichkeit der Welt. Atem. Das ist immer der Bewegliche. Und dann ist das in die Bewegliche, können wir dann mit dem Zählen verbinden. Wenn der Körper einatmet, sagen wir das 1. Wenn der Körper ausatmet, Geist sagt drinnen, das innerlich 2. Wieder einatmen, sagt der Geist 3. Ausatmen 4. So zählen wir bis 8. Und dann machen wir eine kurze Pause. Und dann ist eine Pause, da sollen wir auch uns bewusst werden. Pause ist nicht zu denken. Wir machen nicht eine Denkpause. Das hat zwei Bedeutungen gibt. Denkpause und Pause denken. Das heißt, wenn Pause haben und denken, das tun wir nicht. Da ist eigentlich, was wir tun, ist ein innerliches Denken, es ist Pause. Es ist Pause. 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 Das ist darauf konzentrieren. Es ist einige Minuten so, dann ist es so, dann ist das dann wieder der Pause wird auch langweilig, den Geist. Man braucht eine Beschäftigung, sucht eine Beschäftigung. Bevor er dann andere Beschäftigung sucht, sollen wir wieder das gleiche Beschäftigung wieder ihm vorschlagen. Nämlich einatmen 1, ausatmen 2. Einatmen 3, ausatmen 4, so bis zum 8. Und so kann man das immer wieder, diese Übung machen. Dann wird der Geist dieser Übung als so Interessantes nehmen. Interessante Übung. Und er gewöhnt sich dann, dabei zu bleiben. Und das mühelos bleibt er dabei. Nun, einige Minuten später wird er wieder ruhig. Und wenn diese Methode auch nicht funktioniert, habe ich dann dritte Methode, weiß nicht, ob ich das nächste Mal gesagt habe, das ist dann der Atem, wenn der Körper, irgendwo spüren das in der Atemzüge. Wenn jemand einatmet, spürt das eigentlich die Nasentür hier kühler. Wenn ein ausatmet, ist sie wärmer. Das ist so fein, ist dieser. Die feines Fühlen soll der Geist wirklich spüren. Und wenn wir diese Übung als Übung nehmen, diese Methode als Übung nehmen, wird der Geist wirklich intensiv, aktiv das suchen. Beim Einatmen ist es kühler. Ausatmen ist dann wärmer. Tatsächlich, das passiert auch. Weil der außenkommende Atemzüge sind kühl. Wenn er reingegangen ist, wenn er rauskommende Atem ist, ist es warm. Und dann ist das so einfach, dieser Pusana heißt das, Pali-Wort Pusana heißt spüren. Und einige Minuten, das ist so, diese Übung machen. Das ist der Da sollen wir eigentlich einen Punkt konzentrieren. Das kann das sein, irgendwie das hier Oberlippen oder irgendwo, das ist der Nasentier, das ist dann so einfach einen Punkt selber finden. Und darauf konzentrieren und dann einatmen, ausatmen, dass immer dann diesen Punkt richtig das konzentrieren. Einige Minuten später wird der Geist ruhig. Das ist die dritte Methode. Aber wenn jemand wirklich diese Übung macht, soll er nicht eigentlich sagen, erst im Beginn ist dann Aufmerksamkeit auf den Atem zu richten und dann ist das, ist das funktioniert nicht, dann fange ich an zu zählen, das ist auch nicht, dann ist der Nächste und das auch nicht, dann komme ich wieder. Nein, das geht nicht. Da gibt es eine Verwirrung. Das Beste ist, einem bleiben. Wenn das nicht geht, eine Minute, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, es funktioniert nicht. Langsam steige ich von dieser Methode aus. Steige ich dann nächste zweite Methode ein. Und das soll wirklich ein sehr natürliches Geschehen sein. Aber nicht denken, nein, das funktioniert, ich will das nicht andere. Dass der Geist selber zog das eigentlich. Der Geist selber steigt von der ersten Methode aus, steigt der zweiten Methode. Er braucht eigentlich seine Information. Er hat schon die Information jetzt. Er hat schon gelernt. Er hat schon gehört. Und deshalb, das ist langsam, kommt er dann in den zweiten. Und so können wir heute auch dann einige Minuten die Meditation zu machen. Ihr könnt dann von daher eines auswählen. Bitte die einige Minuten, das ist ja so nicht so lang, diese Minuten, diese Zeit, so einfach so mit dieser Methode üben. Wir haben bis jetzt über die edle Wahrheiten gesprochen. Erste und zweite, auch dann dritte Wahrheit. Gelegentlich frage ich auch, was wir gelesen, gelernt haben. Da könnt ihr dann mir sagen, was ihr gelernt habt. Keine Prüfung, aber ich frage, ob ihr verstanden habt oder nicht. Was haben wir gelernt? Die erste Wahrheit, was ist die erste Wahrheit? Die erste edle Wahrheit.
Dukkha, Leid ist die erste.
Ja, erste, was heißt, was ist, wie? Meine Dukkha braucht nicht so genau alles erklären. In der Kategorie Dukkha, was beinhaltet diese?
Na, dass das Leben nicht zufriedenstellend ist.
Ja. Das ist Dukkha, das ist die Übersetzung. Dukkha heißt, Leben ist der Unzufriedenheit unterworfen. Oder Leben ist in sich eine Unzufriedenheit. Ja, oder das ist, Leben heißt hier nicht erleuchtet, nicht, die sind dann Arahant oder Buddha geworden. Ja. Die werden nicht sagen, dass das Leben, ihr eigenes Leben, ja, das Leib Gottes. Das heißt, ein Leben, das noch nicht die Erleuchtung erlangt hat, ist Leid. Ja. Und das ist gut. Das heißt, nicht erleuchtetes Leben ist der Unzufriedenheit unterworfen. Anders gesagt, Unzufriedenheit des Lebens bedeutet, dass er keine Erleuchtung hat. Umgekehrt, das Umdrehen, diesen Satz. Ja. Und Das ist das. Aber nicht Erleuchtete hat ein Leben, das mit dem Dukkha verbunden ist. Und was beinhaltet dieses Leben? Es ist Dukkha-Faktoren. Erster sagt er, ich sage, das ist den Pali, dann vielleicht versteht ihr das. Sagt er, Bula Jati Pidukha, Jara Pidukha, Maranam Pidukhang, Vyadi Pidukha kommt auf. Dann sagt er, Bula Pyehi Vipayogo Dukko, Apyehi Sampayogo Dukko, Yam Pichan Nalapati Tam Pidukhang, Sankichena Panchupadana Khanda Dukha. Das ist der beinhaltet Dukkha, unser Leben. Unser Leben beschreibt so, was gibt es in unserem Leben, was ist das, was für Faktoren gibt es in unserem Leben eigentlich? Welche Faktoren das oder beinhaltet es unser Leben? Wie beginnt das Leben?
Also mit der Geburt, denke ich mal. Ja? Und dann eben Altern, Krankheit.
Genau.
Und dann geht es so weiter bis zum Tod.
Genau. Das ist das Faktoren des Leibes. Aber das soll man dann noch einmal sagen, ist geboren werden, altern, krank werden, sterben, tot. Das ist der allgemeine Ereignisse des Lebens. Natürliche Teile des Lebens. Geboren werden. Mit diesen entsteht oder beginnt dieses Leben. Leben hat das immer der weiterhin bis dann Nibbana. Aber dieses Leben ist das ist entstanden mit diesem. Das heißt, was wir jetzt Leben haben, was wir jetzt als Leben bezeichnen, unser Leben, entstanden mit Geburt. Und das letzte Leben beendet mit Tod. Ja? Das heißt, mein letztes Leben ist beendet mit Tod. Mein jetziges Leben entstand mit Geburt. Das heißt, geboren werden und Tod ist eigentlich zusammenhängend. Ohne Tod gibt es keine Geburt. Ohne Geburt gibt kein Tod. Ja, das ist verbunden, diesen zwei Faktoren, zwei Ereignisse. Und dann ist das, gibt dann Geburt, Tod. Und da gibt es dann verschiedene Ereignisse, zum Beispiel. Krank werden, altern, sterben. Diese Dinge gibt es. Aber das ist allgemein, jeden, das ist das. Alle haben nicht. Sogar der Buddha auch. Buddha ist auch nicht geboren, er ist auch nicht alt geworden, altern unterworfen, dass er ist auch krank geworden, er ist auch nicht Sterbenprozess erlebt, auch dann gestorben, tot erlebt. Das ist allgemeine Ereignisse des Lebens. Und dann ist das. Dann zweiten haben wir das sagt der Pyehi Vipayogo Dukkho, von Liebenden getrennt sein ist leidvoll. Von den Liebenden getrennt sein ist leidvoll. Apyehi Sampayogo Dukkho, das heißt, nicht liebend oder unliebend, zusammen sein ist leidvoll. Und dann ist das sagt, was man wünscht, aber nicht kriegt, ist leidvoll. Ja? Und dann ist der Ende sagt, das ist wichtig, sagt der Buddha, Sankitena, Panchupadana Kanda Dukkha. Aber ganz kurz gesagt, die fünf Daseinsfaktoren, die mit den Anhaften verbunden sind, ist leidvoll. Und dann ist der Buddha hat das Unterschied, ist eigentlich die Geburt, Altern, Krankwerden und Tod hat der nicht mit dem Anhaften der Sinnefunktion, das der nicht der Verbindung gehabt. Er hat diese alles jetzt etwas Natürliches wahrgenommen. Und wir nehmen dieses als mein, mir gehörig. Geboren werden, Leben ist mein. Krank werden ist mein. Alt werden ist mein. Sterben ist mein. Tod ist mein. Und der Buddha nimmt das nicht so wahr. Das heißt, dann ist das kommt die zweite Wahrheit. Der Buddha hat nicht gelitten. Warum leiden wir dann? Weil wir die Ereignisse als mein mir gehörig nehmen. Das ist mein. Geburt ist Leben, ist Geburt ist mein, mein Geburt. Altern ist mein Körper wird alt. Körper wird nicht alt, aber mein Körper wird alt. Wenn der Körper nur Körper alt wird, ist kein Problem, aber mein Körper alt wird, ist Problem. Und das ist das Erleben wir, das Leiden ist, dass dann die zweite Wahrheit sagt, der Buddha, Ursache des Leidens. Was ist die Ursache des Leidens? Das ist das Festhalten. Ich bin, das ist mein, das gehört mir. Das ist die Ursache des Leidens. Ich bin unzufrieden, warum? Weil ich das so alles mein, mir gehörig nehme. Das ist beispielsweise, sagen wir, wenn man normale Sprache verwendet, die Mutter, eine Mutter ist gestorben. Wir nehmen an, ich höre die Nachrichten, eine Mutter ist gestorben. Natürlich, wenn jemand stirbt, wir haben dann Sympathie, ah, das ist so, ja, das ist schade, ist gestorben. Aber unzufrieden, Leiden ist nicht dabei. Aber wenn das zum Beispiel dieser eine mit M verbindet, dann leide ich, weine ich. Das M ist eigentlich das ist der Ich, mein, mir gehörig. Ja? Das M ist das immer des Diesen. Diese Abkürzung ist alles, ich bin, das ist mein, das gehört mir, ist das zusammen mit M verbunden. Ja? Und das ist das, wenn diese eine oder ein diesem M reinkommt, dann ist die Ursache des Leiden. Ursache des Unzufriedenheit. Ein Körper ist alt geworden. Ein Körper ist alt geworden. Ist kein Problem. Aber das ist der ein, das langsam ins M reinkommt. Mein Körper ist alt geworden, ist ein Problem. Das ist ganz einfach zu verstehen, was der Buddha sagt, die Ursache des Leidens. Ursache des Leidens ist, dass sie nichts loslassen möchte. Warum nicht loslassen möchte? Das ist das mit dem illusionären Ich verbunden ist. Das ist mein. Das ist mein. Das ist das so, gibt eine Spiele zum Beispiel, wenn jemand etwas nimmt. Das ist mein. Das ist die andere Person versucht. Ist, nein, das ist mein. Ja? Ihr habt sicher, das ist euer Leben so viel gespielt. Diesen. Einer hat das genommen, das getan. Nein, das ist mein. Die andere Person sagt, nein, gib mir, das ist mein. Das ist eigentlich das ist die Ursache, das ist der Krieg zum Beispiel. Das sagt der Buddha auch, das ist die Ursache des Kriegs. Das ist die Ursache des Kriegs, ist, dass der Mensch kriegen möchte. Ja. Und das ist das so, das kommt die Erklärung dann, dass der Gier. Dann sagt der dritte Wahrheit, sagt er, Augen schließen, tief einatmen, Ursache ist sehen und dann versuchen, die Ursache zu beseitigen. Das heißt, wenn irgendwie das sich von den mein M wegnimmt, dann ist das wird weniger. Aber das ist so untrennbar. Untrennbar verbunden, diese Ebene. In Samsara. Ja? Es ist so schwer, dieses M rauszunehmen. Was ist so schwer? Ist das so eine kleine Buchstabe? Ist das? M. Es ist so schwer zu wegnehmen. Das ist mein Haus, mein Haus, mein Kind, mein Kind. Mein Beruf, mein Arbeitsplatz, meine, überall. Und dann kommt weiter, das ist das mein Land, meine Nation. Ja, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Dann ist das am Ende. Ja. Meine Nation, mein Land ist erbreitet, das ist meine Welt, meine Welt. Das ist meine Welt. Und das ist mit diesem meiner Welt wird der Mensch wieder sehr eng. Ja, meiner Welt. Niemand lebt in meiner Welt, Wirklichkeit. Niemand will in meiner Welt leben. Am Ende bin ich allein. Ja, das heißt, mein endet mit den eigentlich sind Einsamkeit, wird einsam. Ja, niemand ist da. Nur das Ich mit mir, sonst niemand. Und dann das Ich bringt nur Dukkha. Das Ich kann nie etwas Gutes tun, Wirklichkeit. Bis jetzt hat er nur das getan. Das Es hat nur so getan. Nur das ist der Leid. Weil der Geist, weil der Ich immer nicht zufrieden ist. Nicht zufrieden bedeutet, dass er immer mit Verlangen lebt. Verlangen ist, das ist der größte Problem der Menschheit, Verlangen. Und das habe ich immer gesagt, Verlangen, das heißt auch, das ist, der Langen ist das, es genug, es reicht, verharrt weg, weg. Dann ist das immer ein Problem entstehen. Und dann ist das heute, was ich erklären möchte, ist das, wie kann mir wirklich das Ich rausnehmen von unserem Leben. Aber der Buddha sagt, man soll schon erkennen, erstens, dass das Ich wirklich deine Last und Belastung ist für mich. Und sonst können wir nicht das von der Ichlosigkeit erleben. Das muss man wirklich, das Leben richtig ergründen, wie das Leben wirklich ist. Alles, was ich das besitze, das ist das Haus, Familie, Kinder, Beruf, Geld, Schmuck, Eigentum. Alles muss man ergründen. Was ist das wirklich? Dieser alles, das stört meine Freiheit. Das ist alles, ist begrenzt alles, der Freiheit, Bewegungsfreiheit. Immer wieder, das ist die Schwierigkeit. Und dann kann man fragen, sollen wir alles dann nicht fallen lassen? Nein, das nicht. Das soll man schon, das ist dann, das sagt der Buddha, loslassen, nicht fallen lassen, sondern loslassen. Loslassen bedeutet nicht irgendetwas, das wir von Dingen trennen. Nicht der Trennen. Das heißt, wir sollen mit den Dingen anders umgehen. Anders umgehen heißt, ohne besitzen, ohne besitzen heißt beisitzen, das ist das so bei diesem, ja. Ist immer, das ist das Festhalten, das ist das, so können wir auch leben. Und dann kommt eigentlich dann, wenn so lange der Mensch die Dinge besitzen und so lange hat er eigene Verpflichtungen. Verpflichtungen, wenn jemand wirklich loslässt, er hat eigentlich ein Pflegen, etwas zu pflegen, aber nicht Verpflichtung, etwas tun. Er weiß, dass diese Dinge gepflegt werden sollen. Dass sein Kind ist nicht verpflichtend, etwas tun, sondern ich weiß genau, Verpflegungen, ja, ist Pflegen. Und Pflegen bedeutet, dass eigentlich etwas so der hat das eigene Welt. Pflegen heißt seine eigene Welt wenn das ist dann, ich will ein Kind nehmen, ja, ein kleines Kind. Ich lasse das Kind so leben, wie das Kind leben möchte. Aber gibt es schon, das ist mit meinen eigenen Erfahrungen, sehe ich, dies und jenes ist dann unheilsam. Das bringt dann Gefahren. Ich werde, dass ich dann sehr freundlich, liebvoll und mitfühlen, diese Dinge, das ist das Schützen. Das heißt Pflegen. Pflegen heißt eigentlich, Pflegeheim bedeutet, ja, das ist dann, das heißt Liebe, Mitgefühl, etwas schützen, das heißt Pflegeheim. Pflegen bedeutet dieses. Wir sagen altes Pflegen, also heißt Liebe und Mitgefühl jemanden schützen. Und das ist eigentlich wichtig, das ist nicht verpflichtend. Das ist kein Tun Wirklichkeit. Das ist eine das ist aus Loslassen entstandene Geschehen ist eigentlich. Pflegen. Mein Körper pflege ich, aber nicht besitze ich. Pflegen. Warum pflegt er das? Dass man dann den Zweck und Ziel finden. Warum pflege ich diesen Körper? Ja. Und dann ist nicht meine illusionäre vorgestellte Schönheit zu bewahren, pflege ich diesen Körper nicht. Das ist nichts. Das ist eine illusionäre, ist das. Ja. Illusion ist das. Pflege ist nur deshalb. Dieser Körper braucht eigentlich diesen und jenes. Die Nahrung braucht dieser Körper. Dieser Körper braucht die Sauberkeit. Dieser Körper braucht eigentlich das Schlafen. Dieser Körper braucht das Bewegung. Dieser Körper braucht ein dieses und jenes. Die Wärme. Dieser Körper braucht die Wärme. Dieser Körper braucht die Kälte und so weiter. Das ist die Pflege. Aber nicht das aus den Vorstellung entstanden illusionäre Schönheit. Das ist nichts. Dafür arbeite ich mit dem Körper nicht. Warum? Weil es vorgestellt ist. Vorstellen, vor mir steht das, aber nicht das nie erreichbare. Vorgestellte illusionäre Schönheit. Und dies ist nur, das ist leidvoll, Wirklichkeit. Aber ich weiß, dass der Körper braucht die Nahrung. Mir ist bewusst, dass der Körper Nahrung braucht. Ich gebe die Nahrung. Sogar der gesunde Nahrung braucht der Körper, weil der Körper gesund bleibt. Leben, das ist der Zweck des Körpers. Das ist das, ja, gesund leben. Ja. Und dann zweitens, das Körper soll dann nicht, das ist das Sauberkeit, sauber sein. Ja, ist das schon notwendig? Und so soll man wirklich das so erkennen. Loslassen. Loslassen, aber jedes Mal, damit was da wirklich passiert ist, was da wirklich erlebt der Mensch, leben wir so einfach. So einfaches Leben. Wo die Einfachheit ist, da ist die Schönheit. Das ist immer so. Einfachheit bringt den Menschen die Schönheit. Einfache Menschen sind die schönen Menschen. Und so ist das eigentlich alles, das ist die richtige Pflegen. Und das, wie der Buddha das sagt, der Buddha, es ist sehr wichtig für die Menschen. Und dann sagt der Buddha, die Haare geschoren. Ein einziger Art von der Kleidung anziehen und dann unter einem Baum schlafen. Immer wieder dann tags und tags, das ist tagsüber, das ist dann Frühstück und Mittagessen. Mit Almosen dann leben. Das ist ein einfaches Leben und da ist ein schönes Leben. Aber das kann die nicht allen verlangen. Das verlangt der Buddha nicht. Alle Menschen sollen so leben. Das nicht. Aber jeder Mensch kann auch mit den Hosen, mit dem Hemd und langen Haaren auch ein Nonne oder Mönch werden. Kann auch. Deshalb sagt er, die Kleidung entscheidet nicht der Mönch oder Nonne. innere Haltung, die innere geistige Haltung entscheidet der Mönch und Nonne. Da gibt es eigentlich das Sallahukavutti, sagt der Buddha. Er hat dann ein so einfaches Leben und er lebt dann sehr genügsam. Da ist ein hauslebender, innewohnender Mönch ist das. Zu Hause lebt, aber innen ist ein Mönch oder ein Nonne. Das ist, es gibt solche Menschen sehr viel. Aber sie haben so einfaches Leben, sie sind auch sehr schöne Menschen. Und das ist das, das aber das alles haben wir. Was fehlt ein Mönchleben oder so einfaches Leben führen? Er hat alles. Bauch wird nie das leer, Bauch wird immer voll. Und dann ist der Körper ist immer das gepflegt. Gott gewaschen. Und dann ist das ist die Kleidung, die Mönche und Nonnen sind die gleiche Kleidung immer. Und das alles ist das so gut ist das. Sie sind sehr glücklicher Menschen. Deshalb sagt der Buddha, versucht immer dann mit Loslassen zu leben, aber nicht mit Anhaften. Ja? Anhaften bringt keine Freude. Anhaften immer endet mit den Leiden. Hafte nicht an. Lass das alles los. Loslassen, noch einmal sage ich, ist nicht irgendwie etwas mit den Fallen lassen. Viele Leute, weil dieses Wort in der deutschen Sprache hat so eine nahe Verbindung mit Fallen lassen. Ich lasse los. Ich lasse dich los. Oder sagt er, lass das los. Das heißt einfach so fallen lassen. Aber man soll einmal dann Sportarten lernen. So den Sport laufen. Ihr habt so einen Sport in der Schule das gelernt. Sagt es eigentlich, sie laufen vorher, das System an den Richter, das sagt, Achtung. Dann zweitens ist das fertig. Und dann sagt los. Das bedeutet nicht fallen lassen eigentlich, jetzt musst du das wirklich gehen lassen. Ja, gehen lassen ist das. Ja. Gehen ist, lass das gehen. Und dann wird das schön, dann gewinnst du. Ja. Gehen lassen. Auch das Leben, unser Leben auch gehen lassen. Aber nicht einfach gehen. Gehen lassen. Ja. Und das ist das in der Übungsmethode, sagt der Buddha, das ist die vierte Wahrheit, erklärt der Buddha, wie man wirklich das alles mit gehen lassen zufrieden werden kann. Und diese Methode hat dann 8 Teile. Dann sagt er aus edle achtfache Pfad. Der edle achtfache Pfad, ja. Das ist ein achtteiligen Weg ist das. Das heißt, 8 Übungsmethoden, erklärt der Buddha, richtig den vollkommenen Loslassen lernen können. Oder mit dem vollkommenen Loslassen eine höchste Entwicklung des Geistes erreichen kann, erklärt der Buddha. Und Loslassen ist etwas Geistiges, aber nicht der Körperliches. Körperliches ist nicht etwas Geistiges, Loslassen. Und dieser achtliedrige Pfad hat eigentlich, wie das der Name sagt, ist 8 Teile. Und die 8 Teile ist das ist, wenn wir das genau lesen, dieser hat eigentlich 3 Übungsmethoden. 3 Gruppierungen, 3 Gruppen gibt es. Erste Gruppe ist eigentlich, sagt der Buddha, ein sittliches Leben führen. Erste Gruppe. Zweite ist, das heißt, Loslassen beginnt mit der Sittlichkeit. Sittlichkeit ist der Basis des Loslassens. Und dann, zweite ist, dass die Loslassen ist die Konzentration. Und dritte ist, dass die Loslassen ist die Weisheit. Und das ist dann Sittlichkeit, Konzentration und die Weisheit. Das ist dann die Übungsmethoden, wie der Mensch vollkommen zu werden. Vollkommenheit, wenn er vollkommen ist. Und da gibt es keine Lücke, kein Nichts. Vollkommenheit ist eigentlich gleichzeitig der Leerheit. Beides. Ja. Leerheit und Vollkommenheit ist der gleiche, gleiches Wort. Und der Vollkommenheit verwendet das eigentlich in die Theravada-Tradition. Leerheit verwendet der Mahayana-Tradition. Ja, Leerheit und Vollkommenheit. Ist aber das Gleiche. Und dann ist das erste der Sittlichkeit. Sittlichkeit habe ich einmal erklärt. Sittlichkeit in diesem Teil, diesem Pfad ist dann drei Teile. Erst ist der rechte Rede. Zweite ist der rechte Tun. Dritte ist das rechte Lebensunterhalt, Lebenserwerb. Und das sind die drei Teile der Sittlichkeit. Das ist mit Loslassen verbunden. Rechte Rede, rechtes Tun, rechter Lebensunterhalt, rechter Lebenserwerb. Und dann ist das, immer das ist dann rechte, das heißt, das Wort heißt Samma. Samma, das Pali-Wort heißt Samma. Samma heißt das eigentlich mit der Balance, balanciert. Das ist das, ist nicht irgendwie so oder so, ist das Mittestehende. Ja, in der Mitte stehendes etwas, das sind Rede, die ersten. Rechte Rede. Rechtes Tun, rechter Lebenserwerb. Das ist der Sittlichkeit. Ich erkläre, was der Sittlichkeit ist noch einmal, aber zweite ist dann Konzentration. Konzentration ist das eigentlich rechtes Streben, rechte Achtsamkeit und rechte Konzentration. Das ist die Konzentration. Konzentration ist der Ruhe des Geistes. Sammlung des Geistes, gesammelter Geist und ruhig gewordener Geist. Und dann dritte Übungsmethode ist die Weisheit. Das ist die rechte Erkenntnis und rechte Gesinnung. Das ist die Weisheit. Und dann schauen wir, was das in drei Worten bedeutet eigentlich. Rechte der Sittlichkeit, ich habe schon gesagt, dass das Wort Sittlichkeit heißt Sila. Ja? S-I-L-A, Sila. Sila ist eigentlich nichts anderes als körperliche und sprachliche Schulung. Ja? Ruhe des Körpers, Ruhe der Sprache. Schon und deshalb, ja. Sittlichkeit, das ist das Wort, ist ein bisschen so, ein negatives Geschmack hat, Sittlichkeit. Weil viele Leute wollen diese Worte nicht hören, sittlich sein. Bitte sei sittlich, Sittlichkeit. Und weil dann viele Leute denken, das Wort Sittlichkeit oder sittlich sein ist eigentlich irgendwie dann so wie Freiheit störend. Wenn jemand sagt, du musst sittlich sein. Ich habe dies und jenes vor, Sittlichkeit hindert alles. So denken die Leute. Aber Sittlichkeit ist nicht irgendwie etwas so Moralisches. Das habe ich einmal gesagt, Moral und Sittlichkeit ist zwei Worte. Sittlichkeit ist eigentlich das ich sage das erst eine Moral. Moral ist, das ist sehr, sehr Empfehlungen, nicht Empfehlungen, das ist älter, der alte Gesetze, diese Ordnung, die Gesellschaft Ordnung zu schaffen. Moral. Ja, das ist so ein Gesetz. Ja, und nicht der Staat dieser Gesellschaft, dieser Geschäfte, sondern die gesellschaftliche Ordnung zu schaffen. Ja, das ist der Moral. Aber alles ist von außen gekommen. Moral, das ist die deutsche Physiker Weizsäcker schreibt, das ist einmal, Moral ist etwas prohibitiv. Ja, alles, was das prohibitiv, das ist das so, was der nächste Mensch, der nicht tun soll, erklärt. Du darfst nicht das und das und das und das und alles. Und Sittlichkeit ist, was der Mensch tun soll. Moral ist, was der Mensch nicht tun soll. Sittlichkeit, was der Mensch tun soll. Das ist der Unterschied. Moral kommt außen, Sittlichkeit von innen. Moral kommt eigentlich mit Zollförderungen, Zoll. Du sollst das tun. Ja. Und Sittlichkeit kommt eigentlich von außen, das Selbst mit Sittlichkeit entsteht mit Erkenntnis. Moral von Sollförderungen von außen, Sittlichkeit mit Erkenntnis von innen. Und Sittlichkeit aus Übungen entsteht, Moral entsteht eigentlich von dem Befehl. Und dieses Befehl heißt, es gibt gesellschaftliche Befehle. Ja. Und Sittlichkeit mit Empfehlungen. Empfehlungen aus der, von den vollkommenen Geist entstandenen Empfehlungen. Und Moral von Allmächtigen entstandenen. Dies ist eigentlich von vollkommenen Geist entstanden, aus dem vollkommenen Geist. Und Empfehlungen ist das. Das ist genauso wie dann, wenn wir so der Buddha-Lehrer lesen, erklärt ist, wie wichtig ist das Leben zum Beispiel. Sabbe tasanti dandas sabbe bhayanti machuno. Atthanam upamankatva na haneya na ghate. Das sagt der Buddha, sagt, sabbe tasanti dandas. Alle haben Angst vor der Strafe. Das heißt Wehtun. Jeder hat Angst. Sabbe bhayanti machuno. Alle haben Angst vor dem Tod. Warum? Alle Wesen lieben das Leben. Atthanam upamankatva, vergleichen mit deinem Leben. Das ist das, dieses Vergleich mit sich selbst, mit deinem Leben. Nahane yanagate, dann wirst du verstehen, wie schwer ist das Tod. Töten, nicht töten, wehtun. Wenn du selber das erkannt hast. Versuche, selbst zu erkennen. Wie wichtig ist dein Leben für dich? Wie schwer ist, wenn dir das etwas jemand wehtut? Und dann ist das Gleiche. Und wenn du selber das tut anderen, das ist das Gleiche. Vergleichen, sagt der Buddha, tue das nicht. Das sind Empfehlungen. Das ist selber, du musst da reflektieren. Mit der Reflekt soll das dann verstehen. Und dann ist diese Empfehlungen berührt mein Herz. Und dann ist das, diese Empfehlung findet deine Wohnstatt in meinem Herzen. Warum? Weil ich Wirklichkeit, diese Empfehlung hat meinen inneren Mitgefühl und Liebe erweckt. Quasi mit der Begründung empfiehlt der Buddha diese Dinge. Nicht ohne Begründung. Von den begründeten entstandenen Empfehlungen Und ist das meine innere Liebe und Mitgefühl in Bewegung gesetzt? Das entsteht in meinem Herzen jetzt, dieser. Und arbeitet immer weiter und weiter und weiter mein Herz. Das ist ein Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage, fünf Tage, eine Woche, ein Monat. Das ist das gearbeitet. Und dann ist das, dieses Empfehlungen, mit der Herz verbundenen Empfehlungen, geht auch dann mit der verbindeten Geist. Erkennt der Geist dann, töten ist nicht gut. Empfehlungen berührt mein Herz, erweckt in mir das Liebe und Mitgefühl und beobachte ich das weiter und ergründe es, dann geht dieses Ergründung zum Beispiel meinem Gehirn, Erkenntnis, dann erkennt der Geist das. Töten ist nicht etwas Gutes. Und dann ist das dieses Erkenntnis kommt runter bis zu meiner Zunge. Bewegt meine Zunge. Sagt, Lebendiges umzubringen, will ich mich enthalten. Sage ich dann offen und deutlich. Das ist die Sittlichkeit. Wenn jemand Sittlichkeit so, wie das wirklich funktioniert, so wird der Mensch sittlich. Das ist eigene Entwicklung ist das. Aber das ist ein sehr großer Prozess ist das. Von außen gekommene Ohren hört, geht dann Herz zum Herz, Herz berührt, bewegt sich dein innerer Mitgefühl, Mitfreude, mit dem Liebe und dann dieser ist weiterarbeitet, geht zum Gehirn. Das ist so eine Runde ist das. Und dann geht dem Gehirn, erkennt das, was er erkannt hat, bringt das zum Zunge, sagt das, Lebendiges umzubringen, will ich mich enthalten. Aber dann ist etwas Klares, Deutliches, mit mir Verbundenes. Sittlichkeit ist etwas Klares, Deutliches, mit mir Verbundenes. Aber nicht von außen gekommen. Das heißt, meine eigene Ordnung ist das. Meine eigene Herzenordnung. Dann ist diese Ordnung, hilft auch der Ordnung der Gesellschaft zusammen. Wird auch gesellschaftlich das, weil ich nicht töte, leben auch den Lebewesen. Aber glücklich, freundlich, lieb. Spüren die Leute, das ist aber nicht ein gesetzliches. Das ist eigentlich das aus damit der Erkenntnis entstanden, Sittlichkeit. Und so geht das den sittlichen Niststellen und so weiter. Rechte Rede ist auch so. Rechte Rede ist eigentlich Lügen, Betrügen und unsinnige Rede. Auch den jemand anderen zu wehtun, Sprache, rohe Rede heißt das. Das ist ein erster. Rechte Rede bedeutet, dass ich das nicht verwende. Ich werde nicht lügen. Ich werde auch nicht das und das tun. Das ist sittliches Leben. Niemand hat mir gesagt, dass ich nicht lügen soll. Aber mein Herz, mein Geist, meine Erkenntnis und das, am Ende sagt meine Zunge. Und das unwahre Dinge des Vermeid ist das. Unrechte Rede. Ja. Ist das so? Das ist der rechte Rede bedeutet, aber nicht immer die Wahrheit sprechen. Das ist nichts. Man soll nicht denken, eins, ich bin sehr sittlich, ich werde immer die Wahrheit sprechen. Aber man soll auch nicht denken, der Mensch soll nicht immer die Wahrheit sprechen, das heißt, er kann lügen. Nein, das ist nichts. Auch nichts. Das heißt, Wahrheit nicht sprechen, auch nicht lügen. Damit ergibt das ein wunderbares, das ist das Schweigen. Ich schweige. Ja. Das ist eigentlich das Erste, was der Mensch vor dem Reden verwenden soll. Das ist der rechte Rede. Bevor du redest, schweig. Während des Redens schweig. Nachdem du gesprochen hast, schweig. Das ist die innere Schweig, diese Schweigen ist notwendig. Innere Ruhe. Ja? Und deshalb sagt der Buddha, während des Redens schweig ich so Mönche. Ja? Mein Herz ist immer schweigen, das ist mein. Ja? Und das ist der rechte Rede. Jedes Mal, wenn ich rede, dass der Geist soll dann schweigen. Das heißt, Gier, Hass und geistige Verblendung, Aggression, Ehre, das soll alles dann still sein in mir, beim Reden. Das muss man so lernen. Rechte Rede ist etwas zu lernen, aber nicht zu verstehen. Rechte Rede nicht. Und das Interessante ist, dass der Buddha verwendet eigentlich der rechte Rede vor der rechtes Tun. Und deshalb sagt das eigentlich, dass falsch verwendete Worte sind gefährlicher als das sind handgemachte Schädigungen. Ja. Das mit der Hand, wenn jemand geschadet hat, das sind einmalig, aber mit den Worten jetzt verletzt hat, dann lange. Deshalb rechte Rede ist sehr, sehr wichtig für die Menschen. Und dann ist das rechte Rede ist eine Übungssache. Man soll wirklich lernen zu schweigen. Aber dass sie schweigen bedeutet, dass der Mensch wirklich sehr stark lernen, mit sich selbst zu beschäftigen. Damit zum Beispiel, wenn wir achtsam die Dinge tun, dann lernt eigentlich auch das rechte Rede zu verwenden. Die Leute, die wirklich sehr achtsam sind, die sind sehr, nicht dann so lange denken, das ist Nachdenken und Überlegen. Rechte Rede hat keine Verbindung mit Nachdenken und Überlegen. Das ist nichts. Rechte Rede ist schnelles Gekommene. Aber mit der Gegenwart gerichtete. Das heißt, richtig in der Gegenwart der Beobachter der Geist redet. Aber nicht der Misch, der nicht der Vergangenheit und auch nicht das mit der Überlegung. Überlegen, ob dies sagen soll oder nicht sagen soll. Dann ist das ist der Sache, ist das schon verdorben. Das ist Überlegen. Dann ist das nicht achtsam sein, achtsam, das heißt auch der Achtsamkeit soll die Worte rauskommen, aber nicht mit nicht der Überlegungen. Überlegungen ist das ja, ich meine, das ist eine Übungssache, das ist, wenn das nicht geht, das sind besser, dass sie nachdenken. Das Nachdenken ist sehr, sehr, das ist das Wahrheit verstecken, was das wirklich in der täglichen Leben, was wir wirklich die Wahrheit verstecken, das ist bitte die Nachdenken. Nachdenken versteckt die Wahrheit. Ja. Das ist immer das Nachdenken. Ja. Das ist, Wahrheit heißt, was da gegenwärtig ist, Wahrheit. Ja. Und das ist so, so geht das eigentlich, dann Sittlichkeit rechter Rede. Rechtes Tun ist der Zeit. Rechtes Tun ist das etwas, dass die diese zwei ist eigentlich drei, Körper und Geist, beides verbunden ist. Rechte Rede ist das, allein der Geist kann nicht das tun. Braucht der Körper. Das ist eine sehr, sehr interessante Arbeit in Geist und Körper, diese Sittlichkeit. Sittlich das auch, das wollte ich auch sagen. Sittlichkeit ist eine enge Arbeit mit Geist und mit Körper. Sittlichkeit. Und dann ist das rechte Tun, ist das in der Wiederkörper der Sinne wieder verwendet. Das ist dann, ich meine, das sind die für die Sprache ist nicht nur dass der Zunge verwendet, die Sprache. Das ist nicht nur. Man verwendet auch Mimik, Augen. Dann kann jemand, das ist Wirklichkeit, Augen der Sprache verwenden und sprechen. Und jemand dann ist dann zum Weinen bringen. Geht das? Ja. Und die Augensprache kann jemand das wirklich, das ist das glücklich machen. Das geht. Augensprache mit den Augen, das ist so schlecht und so, was sie sagen. Und mit Augen kann der Assistent glücklich machen, mit Augen kann auch den traurig machen, beides. Und tun ist eigentlich, ist immer, dass ich das, die Hand verwendet man, der Sinne. Dass ich das tun hat, hauptsächlich das Wort heißt das behandeln. Mit Hand etwas tun heißt das. Ja? Behandeln, Hand. Ja. Und das ist das Tun hat immer das in Verbindung mit Hand. Ist okay, wir nehmen an. Händlich oder Hand etwas tun. Behandeln. Ja. Und das ist dann, was tun das eigentlich? Töten ist etwas Körperliches. Natürlich ist Geist dabei. Stehlen ist etwas. Und Alkohol trinken ist körperlich. Falsche Sexualität ist falsches Körperliches. Das sind diese vier sittliche Vorschriften. Ist der direkt mit dem Körper verbunden? Das ist das, was ich vorher gesagt habe, Rechter redet mit auch Körper, aber nur einer. Töten, das heißt, ich habe nur das gesagt in der Zunge, aber das kann Augen auch so sein. Und dann ist das rechtes Tun, ist das in körperliches Stehlen, Töten, das ist dann dem sexuellen, das ist das Fehlverhalten und berauschende Mittel sich nehmen. Das sind körperliche, unrechte Dinge, was der Mensch tut. Rechte Tunheit, das eigentlich ist, vermeiden diesen. Sittliche Leben, ich habe gesagt, wie kann man vermeiden, dass sittlich werden erst, wie wir gesprochen haben. Wie kann man sittlich werden, diese von den Empfehlungen in Dhamma-Empfehlungen, Herz berühren. Sonst können wir das nicht. Es gibt keine, man kann nicht befehlen, aber es gibt auch falsche Dhamma, das Herz berühren kann auch töten. Das gibt auch. Da muss das richtige Dhamma das Herz berühren. Sonst kann man nicht sittlich werden. Es gibt auch eine falsche Sittlichkeit. Ja? Sie nehmen als Sittlichkeit oder so etwas. Aber es ist nicht. Das muss das richtige Dhamma das Herz berühren, sittlich zu werden. Das heißt, sonst kann das Töten Wirklichkeit in falsche Leben Herzen nehmen, das wird sagen, etwas Heilsames. So gibt es auch zu der Welt. Solche falsche Lehrinhalte. Und dann, rechtes Tun, fünf Silas, dann, die sind außer dann die vierte Sila, ja, das heißt, Lügen und so weiter. Und tun ich das mit den Töten und so weiter. Und dann ist das nächste, ist dann der Recht der Lebenserwerb, Lebensunterhalt. Jeder Mensch braucht eigentlich die richtige Lebensführung, wie das leben soll. Und das ist dann das Leben, diesen Lebensunterhalt ist immer mit zwei Faktoren verbunden. Einfach, genügsam. Das ist, wenn jemand sagt, was der rechte Lebensunterhalt mit diesen zwei Faktoren verbundenen Leben ist, der richtige Lebenserwerb. Einfach zu werden und genügsam zu werden. Wenn irgendetwas, dann ist der, das heißt, mein Lebensunterhalt, Lebenserwerb, es bringt mir, dass es ein wird einfach und genügsam. Und dann ist das, was ist das Lebenserwerb, Lebensunterhalt, dass man das außen irgendwie finden. Was kann man machen? Es gibt der Lebensunterhalt Bauer, Geschäftsleute und so weiter. Es gibt so viele Berufe. Ausdrücklich empfiehlt der Buddha, einige Berufe zu vermeiden. Das ist keine richtige, das ist rechter Lebensunterhalt. Vermeiden diese und jenes. Erstens ist dann, Tiere für Fleisch. So, das ist der Tierschutz, das ist Sucht, das ist dann zu Fleisch. Vermeiden, sagt er. Das ist keine gute. Dann diese nächste ist eigentlich die Waffen produzieren und Waffen verkaufen. Das ist kein richtiger Lebensunterhalt. Und dann nächstes ist das Gift produzieren und Gift verkaufen. Und dann, das ist dann, der nächste ist das Rauschmittel produzieren und verkaufen. Das ist kein richtiger Lebensunterhalt. Und der nächste ist das Menschenhandel. Interessanterweise ist eigentlich, diese Berufe gab es auch vor 2500 Jahren. Bis jetzt haben die Menschen diese. Obwohl der Buddha so stark damals erklärt hat, hat der Mensch aber das nicht aufgehört. Bis jetzt machen die eigentlich die Tiere. Das ist das Fleisch, ja. Damals gab es auch, heute auch. Und dann ist dann Waffen produzieren und verkaufen. Damals gab es auch, heute auch. Und der Gift, Produktion verkaufen, sagt der Buddha, ist es nicht tun. Ja, das schadet der Menschheit, auch Tierwelt und auch der Natur, sagt der Buddha. Nichts produzieren, nichts verkaufen. Und Rausgift, auch das, da Rausgift ist auch dabei, das ist das. Und Gift. Und dann ist der Menschen. Menschengeschäft. Vermeiden, sagt er. Das bringt das keiner Ruhe. Das ist kein guter Beruf. Empfiehlt der Buddha eigentlich der Bauer. Geschäftsleute. Sagt der Buddha, ist ein guter Beruf. Ja? Dann, damals gab es nicht so viele. Das ist der, heute gibt es sehr viele. Aber immer wieder der Mensch Wirklichkeit, dass ja, das ist so diesen, verbunden mit diesem, was wir erwähnten, vorher erwähnten Berufen, das soll man vermeiden. Das soll man nicht als Beruf aussehen. Ist besser verhungern als diesen Beruf. Und mit Verhungern stirbt nur eine Person. Mit diesen werden viele Menschen sterben. Viele Tiere sterben. Deshalb, das ist, wenn ich sage, ich habe keinen Beruf, aber es gibt nur diesen Beruf, ich sage, nein, ich werde verhungern und sterben, aber mache ich das nicht. Weil das ist schädlich, das ist, bringt den Schaden. So ist eigentlich diesem ersten Teil, diesem der rechte Rede, rechtes Tun, rechter Lebenserwerb. Und damit das ist der erste Teil, das ist kurz gesprochen, das ist sehr ausführlich, aber ich sage nur, das könnt ihr schon einmal lesen. Und kurze Information, das ist genug. Und ich soll schauen, dann ist das. Heute werden wir bis dahin sprechen. Das. Und natürlich nicht nur schweigen. Schweigen ist gut, aber fragen ist das auch gut. Und deshalb nächsten Mal bitte auch fragen. Ist nicht nur, es ist gut, dass wenn wir hier sind, ich kann so fragen, ja bitte, was heißt das? Ja? Aber online ist schwierig für mich. Aber deshalb bitte immer wieder bereit sein, Fragen zu stellen. Es ist egal, welche Frage ist, das ist, Fragen sind immer wichtig. Ja. Und deshalb ich nächsten Mal bitte auch den Fragen stellen. Denn heute ist dann gut. Gut, dann danke für heute dann. Kurze Pause und dann, wir machen immer am Ende, das wollte ich sagen, eine Rezitation. Und viele Leute wissen, was das heißt. Nächstes Mal sage ich das, oder Wolfgang kann nächstes Mal sagen, was das bedeutet, oder jemand da ist. Und das einfach sage ich, Sabhityo Yuvajantu. Sabarogo vinasatu mate bhavatantarayo sukhi dhigarko bhavat. Das ist ein Segnung, ein Wunsch. Das ist das Eisantag, ohne Gefahren sollt ihr leben. Keine Krankheit. Das ist das gesunde Leben. Und sollt ihr auch dann glücklich und lange leben. Das ist das, was ich am Ende rezitiere. Das könnt ihr das, wenn ich das rezitiere, auch dann wünschen.